Unklassisch. Der Podcast für Latein und Antike im 21. Jahrhundert. Mit Patrick und Jana.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, und willkommen zurück bei Unklassisch und bei unserem Deep Dive zu Horaz. Mit dem zweiten Teil der letzten Römerode, die besprechen wir heute. Aber gleich zu Beginn haben wir eine kleine Ankündigung für euch. Ankündigung in eigener und irgendwie hoffentlich auch eurer Sache. Wir haben ja schon des Öfteren Nachfragen bekommen, ob man diesen Podcast irgendwie finanziell unterstützen kann. Und bisher hat unsere Antwort immer gelautet, nein, obwohl wir uns immer sehr über diese Anfragen gefreut haben und euch da auch dafür danken wollen, dass diese Idee überhaupt aufkommt. Und trotzdem haben wir dann seither natürlich überlegt, dass wir das möglich machen möchten. Und lange Rede, kurzer Sinn, es ist jetzt möglich. Und wir sagen euch auch gleich, wie das sein wird. Aber wichtigster Hinweis gleich vorab, wir werden nichts hinter eine Paywall geben. Also es wird keine exklusiven Inhalte geben für diejenigen, die was bezahlen. Das wäre zwar wahrscheinlich wirtschaftlich und systemkapitalistisch konform die sinnvollere Idee, aber es widerspricht, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, unseren Prinzipien. Wir sprechen hier sehr viel immer darüber, wie Sachen nicht niederschwellig und mittels Gatekeeping von Leuten abgehalten werden, die eben den Zugang aus eigener Kraft vielleicht nicht kriegen. Und entsprechend werden wir das hier nicht machen und damit performativ unsere eigenen Worte karikieren.
Ja, genau. Also wir können uns nicht pausenlos über Gatekeeping aufregen und es dann selber machen, genau. Aber wir haben uns trotzdem einen Anreiz ausgedacht für die Unterstützung, wenn ihr wollt. Und zwar, wenn wir an einen Punkt kommen, wo der Podcast sich für ein Jahr selber trägt, weil, ne, wir zahlen ja da aktuell drauf, weil die Website, auf der ihr die Sachen nachlesen könnt, wie die Grammatikposts, das kostet Geld, der Podcast-Host kostet auch Geld, sind so knapp 800 Euro im Jahr, die wir da aktuell drauf zahlen. Und wenn der Podcast sich selber trägt, dann machen wir eine Folge zu dem Thema, das mit Abstand am häufigsten schon nachgefragt wurde, und zwar die Metamorphosen von Ovid. Die Folge wird es dann geben, mindestens eine. Und wenn es dazu kommt, falls es dazu kommt, dann wird diese Folge auch, das ist dann eine reguläre Folge, die für alle zugänglich sein wird. Also wie gesagt, nochmal keine Paywall. Und wo geht das jetzt? Das könnt ihr entweder direkt über PayPal machen, wenn ihr wollt, oder monatlich bei Steady für 3 €. Ganz wie ihr wollt. Die Links sind natürlich in den Shownotes. Und vielen Dank nochmal an alle, die schon von sich aus gefragt haben, ob und wann das möglich wird, diesen Podcast zu unterstützen.
Genau. Und danke an alle, die jetzt oder in näherer Zukunft oder auch fernerer Zukunft die Entscheidung treffen, uns da zu unterstützen. Da freuen wir uns natürlich. Ja, jetzt habe ich ganz vergessen, dich, Jana, auch nochmal explizit hier zu begrüßen. Hallo, Jana.
Ja, hallo.
Ich freue mich, dass wir jetzt den zweiten Teil dieser Ode besprechen, auch wenn unser Eindruck, ich glaube, das kann man so sagen, nach dem ersten Teil doch ein bisschen zwiespältig war und ganz überhaupt diese Römeroden einfach ein schwieriges Kapitel in jeder Besprechung von Horaz' Werk irgendwie sind. Und wir werden uns auch heute, glaube ich, wieder ein bisschen um eine schlüssige und nicht allzu deprimierende Interpretation mühen müssen.
Wenn der Text es hergibt, ja.
Genau. Aber bevor wir einsteigen, zuerst mal die Empfehlung, die letzte Folge zu hören, falls ihr die nicht gehört habt. Das wäre wahrscheinlich sinnvoll. Und eine kurze Zusammenfassung, was wir da besprochen haben, bekommt ihr aber natürlich trotzdem. Und zwar haben wir im letzten Mal die ersten 6 Strophen dieser Ode 3-6, also die 6. Ode im 3. Buch der Carmina von Horaz, haben wir besprochen, und in diesen ersten 6 Strophen war der Eindruck der eines ständigen Niedergangs. Also es beginnt mit diesem Bild, dass alle Tempel in Rom in Trümmern liegen, und es wird dann gesagt, dass dieser Römer, der hier angesprochen wird, Romane, zwar selbst keine Schuld an dieser Situation hat, aber dass er das alles büßen wird, und zwar so lange, bis der Urzustand wiederhergestellt ist. Da haben wir natürlich auch gesehen, dass das dann alles mit dem Bauprogramm des Augustus nach seinem Sieg über seine Widersacher natürlich zusammenhängt und dass diese ganze Ode überhaupt im Kontext, großen Kontext der Reformen, gesellschaftlichen, politischen Reformen von Augustus natürlich steht. Und diese Grundstimmung, die in der ersten Strophe gezeichnet worden ist, ist dann über die nächsten Strophen weitergezogen worden. Wir haben dann so Bilder von internem, externem Konflikt, von einem Rom, das beinahe schon zerstört worden wäre, weil es mit seinen eigenen internen Streitigkeiten beschäftigt war und sich gegen die externen Feinde nicht mehr erwehren konnte und so. Das haben wir bekommen und dann gab es in Strophe 5 so einen Switch, wo dann die Gesellschaft als solche in den Blick gerückt worden ist und da ist dann der Eindruck entstanden, dass das alles unrettbar verkommen ist und alles wie bei einem Fluss von der Quelle, die Quelle ist sozusagen verdorben, vergiftet und das sickert dann irgendwie von oben nach unten in die Gesellschaft und lässt sich da nicht mehr rausbringen und all das wird dann vor allem am Thema der Ehe diskutiert, genau. Und das war so das Schlussbild, die Frauen, die sich nur noch für Sex interessieren und nicht mehr dafür ordentliche Ehefrauen zu sein. Das war so ein bisschen der Schlussgedanke, mit dem wir aus der letzten Folge rausgegangen
sind.
Super.
Mhm.
Spoiler, es wird ähnlich weitergehen.
Mhm. Überraschung.
Wir hoffen, ihr bleibt trotzdem dran und schaut euch mit uns gemeinsam den Rest dieser Ode an. Wenn euch dieser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich wie immer, wenn ihr ihn abonniert, bewertet, rezensiert, weiterempfehlt oder ganz neu unterstützt. So, dann steigen wir ein in die 7. Strophe dieser Ode und ich lese sie wie immer zuerst mal vor. Mox juniores quaerit adulteros inter mariti vina nec veligit qui donet impermissa raptim gaudia luminibus remotis. Und es beginnt mit Mox. Mox heißt bald und es ist ein relativ unauffälliges Wort, aber es gibt uns hier den Hinweis, dass es jetzt wahrscheinlich in eine Beschreibung von irgendeinem typischen Verhalten übergeht. Ich habe so das Gefühl, das ist das, wo man Mox am allermeisten findet. Das heißt, wir können uns erwarten, dass die Frauen, um die es jetzt bisher schon ging in den letzten beiden Strophen, hier jetzt weiter charakterisiert werden.
Dann geht's weiter mit Juniores. Das ist erstmal der Komparativ von Juvenis, was mir irgendwie immer nicht so ganz geläufig ist, aber ja, so, es heißt Jüngere. Das könnte jetzt theoretisch Nominativ oder Akkusativ sein, Plural jeweils. Wahrscheinlich wird es weiter um die junge Frau gehen, die genannt wurde, ne? Auch durch dieses Mox, wie du gerade sagst. Das heißt, wahrscheinlich ist es ein Akkusativ, weil das letzte Subjekt die Frau im Singular war, aber wir werden es sehen.
Und das löst sich dann aber gleich im nächsten Wort auf, denn das nächste Wort ist Quaerit und das ist dritte Person Singular. Das heißt, es ist klar, dass jetzt die Juniores hier nicht das Subjekt dazu sein können. Entsprechend gehen wir davon aus, dass weiterhin diese Frau das Subjekt ist und dass die Juniores Objekt dazu sind und Quaerere heißt suchen. Und das heißt also, sie sucht irgendwelche Jüngeren. Dadurch, dass es auch klar ist, dass das Maskulinum ist, also Juniores, ist auch schon irgendwie deutlich, in welche Richtung das geht. Das heißt, wir haben hier weiterhin als Subjekt die Virgo, die in einige Verse zuvor genannt worden ist. Aber es ist auch deutlich, dass sie jetzt selbst zu diesem Zeitpunkt jetzt nicht mehr Virgo ist, also keine junge Frau mehr, weil sie sich ja jetzt selbst jüngere Leute sucht. Aber natürlich verhält sie sich jetzt, wo sie im mittleren Alter ist, genauso fragwürdig, wie sie sich im jungen Alter verhalten hat. Denn es ist ja offensichtlich nicht vorgesehen, dass Menschen sich entwickeln, oder?
Ja, Quatsch. Genauso wenig wie Gesellschaften, wenn dann nur in die falsche Richtung. Anyways, weiter geht's mit Adulteros. Das sind die Ehebrecher. Laut Bedeutung, also das heißt, die Frau sucht jetzt jüngere Männer, jünger als sie selbst und wahrscheinlich auch jünger als der Mann, mit dem sie, also es steht jetzt nicht da, dass sie verheiratet ist, aber wahrscheinlich schon, weil das halt das ist, was eigentlich gesellschaftlich erwartet ist. Also es ging ja in der letzten Strophe, in der letzten Folge auch um die Incestos, Amores, also Liebschaften, die sich nicht gehören und das setzt sich jetzt hier quasi fort.
Also sie sucht sich hier jüngere Ehebrecher, das ist auch irgendwie wieder ein bezeichnendes Bild, weil also dass sie selbst Ehebrecherin ist, das funktioniert natürlich nicht, also diese Initiative wird ihr offenbar nicht zugestanden, sondern die kommen sozusagen von außen, das ist irgendwie den Männern vorbehalten offensichtlich.
Aber sie sucht nach ihnen, also.
Gut, das stimmt. Jetzt müssen wir natürlich irgendwie das noch ein bisschen präzisieren und das passiert dann mit dem nächsten Wort, nämlich inter. Und inter heißt natürlich zwischen und dieses inter hängt dann hier natürlich relativ nahe inhaltlich mit dem query zusammen. Also sie sucht irgendetwas zwischen, ist dann wahrscheinlich eher nicht sozusagen eingeklemmt zwischen zwei Sachen, sondern irgendwo im Bereich von unter. Also das, was auf Englisch among wäre.
Ja, genau. So, und wo sucht sie jetzt? Erstmal geht es, kommt ein Genitiv, nämlich Mariti, also ihres Ehemanns. Das heißt, hier haben wir jetzt die Bestätigung, was wir schon angenommen haben, dass sie selber mittlerweile auch verheiratet ist. Und sie sucht also irgendwo im Bereich ihres Ehemanns, ne? Genitiv Kasus des Bereichs, dazu mehr in unserer Folge zum Genitiv. Also im Bereich ihres Ehemanns sucht sie jetzt nach ihren Toyboys.
Genau. Und was wird da jetzt noch im Bereich dieses Ehemanns zugeordnet? Wina. Das nächste Wort. Und das ist natürlich der Plural von Vinum und das heißt Wein. Also ganz wörtlich sucht sie nach diesen Adulteros unter den Weinen des Ehemanns. Das kann natürlich nicht wörtlich gemeint sein. Also sie spielen nicht Verstecken im Weinkeller.
So aber vielleicht schon, wer weiß.
Aber gut, ja, man könnte sich das fast vorstellen. Nein, es muss natürlich gemeint sein. Also die Wina, das Konkrete steht für das Abstrakte, nämlich für das Weingelage. Also das, was man in Rom Convivium nennt. Abendliche, vielleicht auch nicht nur abendliche Zusammenkunft von Männern und, was ja dann immer betont wird, auch Frauen in Rom. Bei denen dann sehr viel getrunken wird und auch gesungen und auch sonstige Ausschweifungen. Und gelegentlich wird da wohl auch mal philosophiert oder so. Das ist eben in Rom etwas, das Männer und Frauen machen und was dann immer kontrastiert wird mit Griechenland, wo die analoge Institution, nämlich das Symposium, das den Frauen nicht zugänglich war.
Ja, über Frauenbild in der Antike müssen wir eigentlich auch echt mal mindestens eine Folge machen. Naja. So, weiter geht's mit Nekve. Und nicht, auch nicht, aber nicht. Also sie sucht zwar nach diesen Leuten, aber irgendwas macht sie jetzt nicht. Und zwar Nekve eligit. Und sie wählt nicht aus. Das ist jetzt eigentlich so ein bisschen unerwartet. Also wenn man nach was sucht, dann wäre ja eigentlich implizit, dass man sich dann auch was aus der Auswahl, die man da antrifft bei diesem Convivium, sich einen aussucht. Aber das macht sie jetzt anscheinend nicht. Mal gucken, wo das jetzt hinführt.
Genau, also wir haben hier einen Spannungsaufbau. Wir fragen uns, warum sie das nicht macht. Genau, und dann kommt jetzt hier als nächstes Wort cui. Und cui ist ja ein Relativpronomen im Dativ. Und das bedeutet, wir befinden uns jetzt hier plötzlich bereits in einem Relativsatz. Und daraus können wir uns dann eigentlich nur ableiten, dass das Bezugswort für dieses Relativpronomen im Hauptsatz, den wir gerade verlassen haben, unter Anführungszeichen fehlt. So wird das gerne eben erklärt. Richtig ist natürlich nicht, dass das fehlt, sondern dass es einfach nicht ausgedrückt werden muss und deswegen nicht ausgedrückt wird. Also es ist eigentlich relativ analog zu Syntaxformen im Deutschen, wie zum Beispiel sag, was du denkst. Wo man auch sagen kann, man könnte auch sagen, sag das, was du denkst. Und der Satz hat die gleiche Bedeutung. Jedenfalls wissen wir jetzt hier, sie sucht oder sie wählt niemanden aus, dem, so müsste man das im Deutschen wahrscheinlich dann übersetzen, und dieser Dativ muss ja, das haben wir auch schon öfter mal betont, durch irgendwas ausgelöst werden oder in irgendeiner Form syntaktisch gerechtfertigt werden, und deswegen warten wir jetzt auf ein Verb, das diesen Dativ auslöst.
Ja, das folgt freundlicherweise auf dem Fuße, nämlich donet. Das ist dritte Person Singular, also die Frau ist immer noch das Subjekt, gehen wir von aus. Das steht im Konjunktiv und heißt schenken. Also sie sucht keinen aus, dem sie irgendwas schenkt oder auch schenken kann. Also der Konjunktiv, ne, Konjunktiv im Relativsatz, großes Thema. Mhm. Haben wir auch schon mal Anfragen gekriegt, ob wir dazu mal, ja, machen wir irgendwann. Ich glaube, so wie ich es gelernt habe in der Schule oder der Uni, wäre das wahrscheinlich als konsekutiver Nebensinn zu klassifizieren. Also jemanden, der so beschaffen ist, dass sie ihm schenkt.
Die am wenigsten nachvollziehbare Begründung für den konjunktiven Relativsatz, die es überhaupt gibt.
Ja, weil ich meine ganz ehrlich, ne, da steht ein Konjunktiv im Relativsatz. Man kann ihn sich nicht erklären irgendwie mit dem, was man gelernt hat. Also es ist im Zweifelsfall konsekutiv, weil es geht immer. Und dann hat man irgendwie nichts verstanden über Konjunktiv und Relativsatz, finde ich. Also ging mir so. Weil im Zweifelsfall stempelt man es halt als konsekutiv ab und egal, aber was heißt es überhaupt?
Genau.
Und hier ist es eher, also es hat, wenn man es denn unbedingt benennen wollen würde, eine potenzielle Note, würde ich sagen. Also von jemand, von dem es denkbar ist, der in Betracht kommt dafür, dem sie das schenken kann. Eben.
Und was will sie ihm schenken? Was möchte sie ihm schenken? Das ist ja auch das, was im Konjunktiv irgendwie drinnen steckt. Nämlich in permissa. Und das ist genau das, was man sich irgendwie über Fremdworte auch herleiten kann. Unerlaubtes, unerlaubte Dinge, also ein Plural. Das ist das Objekt zu Donet. Also sie sucht nicht nach jemandem, dem sie unerlaubte Dinge schenken kann.
Das wird dann noch ein bisschen weiter klassifiziert, nämlich Raptim. Das heißt hastig, was irgendwie daraus folgt, dass es unerlaubt ist. Also muss es schnell passieren.
Und dann erfahren wir noch, dass diese in permissa nicht einfach nur irgendwelche unspezifischen Dinge sind, sondern Gaudia, also der Plural von Gaudium. Und das sind die Freuden, also die unerlaubten Freuden. Gemeint sind natürlich Küsse, Zärtlichkeiten, Umarmungen, all das, was halt im erotischen Kontext Freuden sind. Und das passt dann auf eine verquere Art wieder ganz gut mit dem Raptim zusammen, denn es gibt insbesondere in der Elegie dieses Motiv des Oscula rappere, also ganz wörtlich Küsse rauben. Was es eigentlich beschreibt, ist eine übergriffige Handlung. Also jemand wird geküsst, ohne dazu Einverständnis zu geben, oder wird gezwungen, Küsse zu geben, was genauso schlimm ist. Kommt, wie gesagt, aus der Elegie, und das scheint mir hier in diesem Rap-Team Gaudia anzuklingen. Was hier neu ist, ist, dass es halt die Frau ist, die das macht. Das ist natürlich in der Elegie anders. Da ist es der männliche, elegische Liebhaber, unter Anführungszeichen. Was natürlich insgesamt die Frage aufwirft, der wir jetzt hier allerdings nicht erschöpfend nachgehen werden, aus verschiedenen Gründen. Aber erwähnt sei es, glaube ich, trotzdem, dass die Elegie natürlich, ihr merkt schon, wir halten nicht besonders viel von diesem Genre, aber es ist ein prägendes Genre für die augusteische Zeit und auch die Zeit davor. Und insofern muss man Horaz' Dichtung natürlich auch im Kontext, also literaturgeschichtlichen Kontext, der Elegie irgendwie betrachten. Und da könnte man bestimmt einiges finden, wenn man sich da vertiefen wollte, mit Betonung auf wollte.
Naja, der Konjunktiv leistet hier harte Arbeit. Nun gut, aber so oder so ist es ja eben Neque, Eliget. Das heißt, die Frau macht es eben gerade nicht. Die Initiative geht eben, das wäre ja auch sehr unüblich, eben nicht von der Frau aus.
Ja, stimmt, das ist dann eigentlich nochmal das andere Vorzeichen, ja.
Und dann wird es noch ein bisschen weiter qualifiziert, was irgendwie in meinem Gefühl auch in diesen elegischen Kontext reinpasst. Also ist jetzt nicht mein Spezialgebiet aus Gründen, aber und zwar Luminibus Remotis. Das ist ein Ablaps, der hier auch so ein bisschen hinterherklappert, wie wir das ja auch schon öfter hatten, in den Orden. Und das heißt ja eigentlich, ne, wobei die Lichter entfernt sind, nach Entfernung der Lichter, das könnte man jetzt verstehen als halt im Dunkeln, also da ist kein Licht mehr. Oder natürlich auch, Lumina sind ja dann auch gerne mal die Augen, also da, wo niemand hinschaut.
Genau, ja. Und damit sind wir dann auch schon am Ende dieser Strophe angekommen. Also wir erfahren hier, dass diese jetzt ältere Frau jüngere Liebhaber sucht. Und dann heißt es eben, dass sie irgendetwas nicht macht. Was natürlich automatisch die Erwartungshaltung weckt, dass wir in der nächsten Strophe wahrscheinlich dann erfahren, was sie stattdessen macht. Und anzunehmen ist auch, dass es dann wahrscheinlich moralisch noch verwerflicher sein wird, unter Anführungszeichen, oder aus Sicht des Sprechers in diesem Gedicht, als das, was wir gerade geschildert bekommen haben.
Ja, als wäre es noch nicht schlimm genug. Ja. In der Vorbesprechung haben wir auch eine Weile überlegt, ob dieses Neque Eleget auch heißen könnte, dass sie halt einfach nicht wählerisch ist. Aber da sind wir dann zu dem Schluss gekommen, das würde man auf Latein irgendwie nicht so ausdrücken. Also sie sucht das schon, aber dann wählt sie nicht selbst sich was aus. Das ist eher so, wie es da steht.
Genau, also man würde es tatsächlich, glaube ich, einfach nicht so sagen. Man würde dann irgendwie verdeutlicht werden damit, dass sie keinen Unterschied macht oder so. Aber ja, bevor wir erfahren, was sie tatsächlich macht, hören wir diese Strophe nochmal. Mox juniores quaerit adulteros inter mariti vina nequeligit qui donet impermissa raptim gaudia luminibus remotis. Sed jussa coram non sine conscio surgit marito seu vocat institor seu navis Hispanae magister de decorum pretiosus emptor. Sed beginnt diese Strophe und bingo, das ist das, was uns jetzt sagt, was sie stattdessen tut, sondern, was ja sed auch heißen kann, außer aber.
Wie erwartet, genau, und jetzt geht's weiter mit jussa. Das könnten jetzt theoretisch die Befehle sein, das könnte sich aber auch direkt auf die Frau beziehen, weil jubiere, anders als befehlen im Deutschen, im Lateinischen ja ein transitives Verb ist. Mhm. Also jemandem wird etwas befohlen, ist dann eben jussa, also sie, der etwas befohlen wurde. Und wir sind ja gerade, wenn diese Folge rauskommt, zwischen zwei regulären Folgen zu Deutsch-Latein, Übersetzen und Zielkursen. Und da weiß ich auch noch, wurde immer sehr viel Zeit darauf verwendet, dass jubere ein transitives Verb ist, weil das sehr oft vorkommt, gerade wenn man Cäsar übersetzt und immer ein größeres Problem ist.
Aber es ist auch praktisch.
Ja, es kann total praktisch sein, wenn es vernünftig verwendet wird. Da habe ich in der nächsten regulären Folge noch eine Anekdote zu Cäsar und Befehlen und so. So oder so, die Frau sucht also nicht selbst ihren Loverboy da aus, sondern ihr wird was befohlen.
Genau. Die nächste Information, die wir kriegen, ist Coram. Coram ist eins von diesen Wörtern, die man sich irgendwie einfach merken muss, weil sie nicht ausschauen, wie Adverbien normalerweise ausschauen, aber es ist ein Adverb und heißt eigentlich in Anwesenheit von und verbindet sich üblicherweise mit einem Ablativ und sagt dann, in wessen Anwesenheit. Lebt ja bis heute in der Phrase coram publico irgendwie weiter, aber kann auch ohne diese Ablativergänzung verwendet werden und heißt dann einfach nur öffentlich.
Ja, die Abgrenzung zwischen Präposition und Adverb ist ja manchmal ein bisschen fließend im Lateinischen.
Also was immer sie da tut, statt dem, was wir gerade gehört haben, sie tut's auf Befehl in irgendeiner Form und sie tut's öffentlich.
Und dann geht's weiter mit der Spezifikation, was sie da jetzt tut. Non sine, nicht ohne.
Und da hängt dann dran das nächste Wort gleich, conscio. Und conscius, also von con, zusammen mit, und scius von scire, also mitwissend eigentlich. Und ein Adjektiv, das offensichtlich noch an irgendeinem Substantiv dranhängen wird, das wir noch nicht haben, aber jedenfalls nicht ohne irgendjemanden, der davon weiß.
Genau, und was macht sie jetzt? Surrogate, sie erhebt sich von ihrem Platz beim Gastmahl, ist von auszugehen, weil das war ja die Situation. Also sie erhebt sich öffentlich beim Gastmahl, aber nicht ohne, dass ihr das jemand befohlen hat und nicht, dass ohne jemand Bescheid weiß.
Und wer diese Person ist, die Bescheid weiß, erfahren wir jetzt. Es ist Marito, also einmal mehr der Ehemann. Also nicht nur, dass sie da bei seinen Empfängen sich andere Liebhaber sucht, sondern noch schlimmer, er weiß sogar noch davon. Das macht es natürlich nicht besser und macht auch ihren Ehemann zu einer verkommenen Figur, der auch nicht dazu beitragen kann, dass sie besser wird, was auch immer besser wäre.
Ja, weder sie die Frau noch sie die Gesellschaft im Bild dieses Gedichts. Und die Befehle müssen ja eigentlich auch von dem Ehemann so halb kommen, ne? Also.
Ja, ich glaube, so kann man es verstehen. Was, glaube ich, bei Nisbet Rudd steht, ist, dass es sozusagen die Aufforderung von irgendeinem potenziellen Liebhaber ist, der sie da zu sich ruft.
Ja, okay. Na, aber dieses non sine conscio marito, also wenn er ihr jetzt nicht in die Seite haut und sagt, mach mal dieses, dann hat er zumindest seinen Gästen, den Männern, das ja wahrscheinlich in Aussicht gestellt, weil die werden ja nicht ohne Zusammenhang auf die Idee kommen, seine Frau anzugraben.
Anzunehmen, ja.
Nun gut, schönen Dank ans Patriarchat, so oder so. Weiter geht's mit Seu, also sei es das. Ist ja immer die Bedeutung, die man dafür lernt. Da wird wahrscheinlich noch ein zweites Seu, mindestens noch ein zweites kommen. Und das heißt, jetzt kommen mindestens zwei Situationen, in denen das vorkommen kann, dass sie auf Befehl sich erhebt beim Gastmahl.
Und die erste dieser Situationen ist vocat, also vocare, rufen, zu sich rufen. Das ist genau dieses vocare, das wir auch in anderem Zusammenhang mit Bezug auf Horaz und Maecenas hatten. Und genau, das wäre jetzt eben so diese Erklärung von Nisbet Rudd. Das ist der Anlass für das jussa. Also irgendjemand ruft sie da, sei es, dass sie irgendjemand ruft.
Und wer ruft sie jetzt? Der Institor, das ist jemand, der ihr nachstellt.
Oder, auch eine mögliche Lesart, ist wohl auch die Bezeichnung für Hausierer, also für so Leute, die lästig sind und unbedingt jemanden was zu verkaufen suchen. Und würde offensichtlich auch passen, weil diese Institores wohl besonders auf Frauen als Zielgruppe setzen.
Was aber nicht so ganz damit zusammenpasst, dass der Mann einverstanden ist, ne? Weil dann hat er sein Ziel ja eigentlich schon erreicht.
Ja, das stimmt, genau.
Aber egal, ist auf jeden Fall irgendein lästiger Typ.
Ein lästiger Typ, genau. Oder jemand anderer, nämlich Seu Navis Hispanae Magister, habe ich jetzt gleich hier alles zusammengezogen. Also oder, das ist jetzt dieses Seu und Magister oder Navis Magister, Magister Navis, also der wörtliche Meister des Schiffes, ist der Kapitän. Lässt sich aus der Bedeutung ableiten. Und Navis Hispanae, also Hispanae dann im Genitiv, kongruent mit Navis, also Spanisch, also nicht Spanisch im modernen nationalstaatlichen Sinn, sondern aus Hispanien, aus der Weltecke, aus dem westlichen Ende Europas quasi. Also der Captain eines Schiffs aus Hispanien. Warum jetzt gerade der? Weil Seeleute, und das ist offenbar ein Klischee, das in der Antike auch schon existiert, dass die besonders promisk sind.
Mm, Klischee, lass nach, definitiv. Jetzt wäre das eigentlich, also der Ausdruck an und für sich ist eigentlich zu Ende, aber es kommt jetzt kein weiteres Seu, sondern es geht noch, also der muss jetzt noch weiter charakterisiert werden, weil das nächste ist ein Dedecorum, das ist ein Genitiv Plural und heißt Unanständigkeiten.
Genau. Dieser Genitiv Plural muss ja von irgendwas abhängen, und zwar von Pretiosus emptor. Das ist der Schluss dieser Strophe. Der emptor von emere, was ja kaufen heißt, also der Käufer. Und Pretiosus heißt eben eigentlich, also kommt von Pretium, was ja Preis heißt, und kann dann auf der einen Seite teuer heißen, aber dann auf der anderen Seite auch anspruchsvoll. Und hat hier irgendwie beide Seiten. Also auf der einen Seite ist er quasi ein anspruchsvoller Kenner von Liederlichkeiten, die er da kaufen will. Und auf der anderen Seite kauft er sie um einen teuren Preis.
Mhm.
Das Ganze ist natürlich grammatikalisch, weil das emptor ja auch ein Substantiv ist. So wie Magister ist es eine Apposition zu Magister. So würde man das analysieren. Also was ist hier die Darstellung? Wir erfahren also, dass diese Frau, um die es da geht, es ist nicht nur eine Frau, die eigentlich eine römische Matrone sein sollte, aber es nicht ist, sondern stattdessen eben das ist, was Frauen in der Elegie oft sind. Sondern es ist noch viel schlimmer, sie ist eine Hafensexarbeiterin. Ich glaube, so kann man es irgendwie auf den Punkt bringen, oder so überspitzt ist diese Strophe hier. Und drückt damit natürlich aus, dass Rom quasi in der Talsohle der moralischen Entwicklung angekommen ist. Viel schlimmer geht's nicht, oder? Es geht eigentlich gar nicht schlimmer.
Mhm.
Das ist natürlich, und das ist auch ein Thema, das sich dann jetzt durchziehen wird, es ist extrem dick aufgetragen, und es ist einfach, werden so alle Register gezogen an, wie kann man irgendwie moralische Verkommenheit einer Gesellschaft zeichnen. Dass das dann natürlich auf Kosten, hauptsächlich auf Kosten von Frauen geht, ist ein Fakt. Einfach in der römischen Gesellschaft allgemein und in der römischen Literatur insbesondere. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass diese Durchdringung der Gesellschaft von Übel, wenn man so will, wird hier eben aus dem religiösen Bereich, den wir in den ersten paar Strophen hatten, in den privaten Bereich übertragen. Und die Vorstellung davon, dass diese Gesellschaft bis ins Mark verdorben ist, ist dann mit diesem Schlussbild abgeschlossen.
Ja, und es ist also, wir hatten ja gegen Ende der letzten Folge dieses Mädchen eben, du hattest es vorhin auch nochmal zusammengefasst, was sich nur für die Tänze interessiert und keine ordentliche Ehefrau werden möchte. Und jetzt ist sie hier zwar verheiratet und wurde eigentlich auch als verkommen dargestellt, weil sie sich eben nicht für ihre Pflichten in der Ehe interessiert. Und jetzt hat sie aber trotzdem dann auch keine Agency mehr am Ende, ne? Weil der Mann ihr befiehlt, irgendein Mann ihr befiehlt, und dann hat sie was zu tun. So muss man das Jussa ja verstehen. Und wir sind ja eingestiegen in diese Ode mit dem Gedanken, dass der Römer eigentlich gar nichts dafür kann, was passiert. Und jetzt in dieser Situation kann die Frau was dafür? Hat sie da überhaupt Bock drauf? Man weiß es eigentlich nicht mehr, ne? Aber es hilft ihr auch nichts, ne? Wenn die ganze Gesellschaft durchdrungen ist von dieser Schande, ne, Dedecus, dann sind halt auch irgendwie alle schuld, ob sie jetzt selber dazu beigetragen haben oder nicht, ne? Das ist ja irgendwie dann der Gedanke. Das wird dann halt Handeln in dieser Gesellschaft, in dieser verdorbenen Gesellschaft, symbolisiert durch diese verdorbene Situation beim Gastmahl, sind dann halt alle irgendwie auch schuld, oder?
Ja, genau. Also man hat diesen Kontaminationsgedanken, der es komplett irrelevant macht, ob man da jetzt selber in der Verantwortung ist oder nicht. Also man könnte es dann umgekehrt sogar noch irgendwie weiterführen und sagen so, es ist dann halt eben auch gar nicht, also diese Verkommenheit, die anhand dieser Person gezeichnet wird, ist vielleicht gar keine persönliche Anklage an diese Frau, sondern das ist eben die Art und Weise, wie diese Gesellschaft jetzt funktioniert.
Mm.
Aber auch da bleibt man eben dann an dem Punkt stehen, dass man sich denkt, okay, ja gut, aber was ändert das jetzt an dem Vorwurf?
Und so oder so ist das Patriarchat immer noch an der Macht. Yay.
Ja, genau. Und eine Frau steht hier für alle Frauen.
Hm.
Alle Frauen stehen für eine. Irgendwie, ne? Also so, man kann dem irgendwie nicht entkommen. Bisschen hoffnungslos.
Ganz bisschen.
Besonders für diese Frau.
Mhm.
Und die Frauen allgemein.
Mhm.
Das waren jetzt also 2x4 Strophen. Einmal Götter und Menschen und Kriege und einmal Männer und Frauen beim Gastmahl. Und deswegen ist anzunehmen, dass wir jetzt dann in den letzten 4 Strophen wahrscheinlich auch wieder so eine lose, vielleicht weniger lose Einheit bekommen. Aber zuerst hören wir nochmal diese Strophe. Sed jussa coram non sine conscio surgit marito soi vocat institor seu navis hispanae magister de decorum pretiosus emptor. Non his juventus orta parentibus infecit aequor sanguine punico pyrumquet ingentem cecidit Antioch Hannibalem quedirum.
Da klingen doch schon viel erfreulichere Themen an. Ahem, not. Weiter geht's erstmal mit non his, nicht von diesen. Also theoretisch könnte es auch ein Dativ sein, aber nein.
Ja, merken wir uns jetzt mal, schauen wir, was da noch dazu kommt. Das nächste Wort ist Juventus. Juventus ist die Jugend. Und zwar konkret sehr meistens die römische Jugend. Das führt natürlich dieses Thema mit der Virgo fort und es führt auch dieses Thema fort Generation zu Generation zu Generation.
Hm.
Wir sind irgendwie verdorben und kommen dem nicht aus und so weiter. Aber mit dieser vorgeschalteten Verneinung lässt sich ahnen, dass es jetzt vielleicht darum geht, ein Gegenbild zu zeichnen, wie die Jugend eigentlich sein sollte.
Genau, und diese Herkunfts- und Generationensache wird jetzt gleich nochmal verstärkt. Es geht nämlich weiter mit Orta, das heißt also geboren von, beziehe sich auf die Jugend, die ist geboren, nicht von diesen und von wem dann natürlich Parentibus. Also nicht von diesen, nicht von solchen Eltern ist diese Jugend geboren. Eine Jugend, die nicht von solchen Eltern geboren ist, macht irgendwas, hat irgendwas gemacht, wir werden es erfahren.
Orta eben Partizipium Conjunctum zu Juventus und dann das eigentliche Verb infecit und das kommt von inficere und das heißt wörtlich hineinmachen.
Ja, das ist richtig, wörtlich, ja.
Und das ist extrem schwer. Also natürlich kommt Infizieren davon. Mm. Und wenn man dieses Bild Infizieren vor Augen hat, dann ist es tatsächlich auch leichter, jetzt dann die kommende Konstruktion zu verstehen, glaube ich. Aber so ganz grundsätzlich als Wort heißt Inficere mal nicht viel.
Mm.
Also das ist einfach eins von denen, wo man sehr stark auf den Kontext warten muss, um zu irgendeiner vollen Bedeutung zu kommen.
Was das Wort eigentlich relativ praktisch für die Stilklausuren macht, ne? Weil es kann halt alles Mögliche heißen. Es gibt ja so Verben, die halt einfach relativ universell einsetzbar sind. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist exigere. Was ja eigentlich ne, von ex und agere herausmachen heißt. Und ich bin immer noch der festen Überzeugung, das habe ich meinen Studis auch immer so gesagt, in den Zielkursen, dass man jeden beliebigen lateinischen Satz das Verb durch exigere ersetzen kann und der würde immer noch Sinn ergeben. Gibt bestimmt Gegenbeispiele, aber nun gut. Ich habe immer gesagt, einmal dürfen Sie das Verb nehmen in der Klausur.
Was passiert jetzt mit diesem Hineinmachen?
Was passiert? Erstmal aequor ist das nächste Wort. Das ist die Wasseroberfläche. Also, ja, irgendwas haben sie mit dem Wasser gemacht.
Und zwar sanguine punico. Und sanguine ist natürlich der Ablativ von sanguis. Und sanguis heißt Blut. Und punico ist dann dazu das Adjektiv und heißt punisch, also karthagisch.
Hm.
Und das ist jetzt eine adverbiale Ergänzung zu diesem inficere. Also irgendwas haben sie hineingemacht mit dem, also ganz wörtlich haben sie das die Wasseroberfläche hineingemacht mit punischem Blut.
Mhm.
Der Gedanke ist irgendwie ein bisschen umgedreht, aber wenn man, wie gesagt, sich auf diesem Bild von Infizieren aufhängt, dann kann man sich damit, glaube ich, ganz gut behelfen. Und es heißt dann halt ganz im tiefsten Grunde heißt sowas wie, sie haben die Wasseroberfläche mit punischem Blut beeinflusst in irgendeiner Form. Und dann muss es natürlich heißen, dass sie es damit gefärbt oder verschmutzt haben. Oder so. Also was heißt das? Eine Jugend, die andere Vorfahren hatte, die hat es geschafft, die Karthager im Seekrieg zu besiegen. Das ist ja das Entscheidende im ersten Punischen Krieg.
Weiter geht's. Pyrumque und Pyrrhus. Und Pyrrhum steht jetzt hier im Akkusativ. Das wird wahrscheinlich nicht mehr zu dem Infecit gehören. Das Wäre ein bisschen schief. Das heißt, da wird wahrscheinlich noch ein Verb kommen. So oder so war Pyrrhus ein griechischer König, Pyrrhussieg etc. pp. Es geht weiter um militärischen Erfolg.
Und dann geht es ja noch weiter mit et ingentem und einen Gewaltigen. Also ingens heißt ja gewaltig. Und da ist klar, das muss jetzt noch eine andere Person sein, denn bei Pyrrhum hängt ja schon das que dran. Also Pyrrhum que et. Das heißt, dieses et führt die Aufzählung weiter, die mit Pyrrhus begonnen hat.
Genau, und dann geht's weiter mit Kekidit von Kaidere. Sagt uns die Metrik, weil das I lang ist, was ich jedes Mal wieder vergesse und wo Patrick mich gerade in der Aufnahme einmal korrigieren musste, Transparenz halber. Also es ist von Kaidere und heißt töten, nicht von Kadere fallen. Und ich werde es mir nie merken. Obwohl es eigentlich logisch ist, ne? Das I, Kaidere ist ja auch lang und deswegen, wenn das I lang ist, ist es von Kaidere. Und wenn das I kurz ist, ist es von Kadere, weil Kadere kurz ist und Kaidere lang. Eigentlich sollte ich das auch wissen, aber in der Situation kriege ich es trotzdem nicht hin. Egal. Die Jugend hat jedenfalls getötet, Pyrrhus und noch irgendwen Gewaltigen. Jetzt wird wahrscheinlich ein Name folgen.
Und das tut es auch, nämlich Antiochum. Und Antiochus ist auch ein griechischer König. Also es geht hier, also mit Pyrrhus und mit Antiochus geht es hier um den Kampf, den östlichen Mittelmeerraum. Und mit dem Aufrufen der Punier geht es natürlich um die Vorherrschaft der Römer im Mittelmeerraum allgemein. Und diese Aufzählung des Sieges über die größten anderen lokalen Mächte wäre natürlich nicht abgeschlossen, wenn jetzt nicht noch ein Name fallen würde, nämlich
ja, Hannibalemque Dirum und den unheilvollen Hannibal, das ultimative Schreckgespenst, die punischen Kriege, Kampf um die Vorherrschaft im Mittelmeerraum, natürlich der Gipfelpunkt dieser Aufzählung.
Dirus ist in dem Fall wirklich auch so, also Dirus heißt ja wirklich so omenhaft. Das zeichnet irgendwie Hannibal wirklich wie eine göttliche Bestrafung, göttliches Vorzeichen, wie auch immer.
Ja, und es passt hier auch nochmal insofern, dass ja die ganze Aufzählung losging mit dem punischen Blut im Wasser. Also die punischen Kriege rahmen das hier sehr, ich möchte jetzt nicht sagen sehr schön, aber sehr kunstvoll gemacht ein.
Also was ist das Fazit der Strophe? Fazit der Strophe ist, die Siege der Vergangenheit waren nur möglich, weil die römische Gesellschaft eine andere, bessere war.
Ja, früher war alles besser. Ich finde das immer fast witzig, dass das einfach in jedem Schriftstück, was wir haben, so aus jeder Generation, wo wir was haben, steht. Das steht ja sogar schon in der Ilias, wo die Erzählstimme sagt, dass die Menschen damals das halt konnten, diese Kraftakte, und wir heute nicht mehr so stark sind, ne? Das ist ja nun das älteste Schriftzeugnis von dem, was wir hier westliche Zivilisation nennen. Ja, früher war immer alles besser. Yay. Welche Chance haben wir hier noch in der Gegenwart? Das ist alles schlimm.
Das ist eine gute Frage eigentlich.
3000 Jahre später? Oh Gott.
Was würde Horaz sagen? Oder das Ego von Horaz in diesem Gedicht? Wie auch immer. Jedenfalls, die Strophe hören wir doch mal. Non his juventus alter parentibus in fecit alquor sanguine punico Pyrrhum quet ingentem cecidit Antiochannibalemque dirum. Seht, rusticorum, mascula militum proles sabellis, docta legonibus versare glaibas et severae matris ad arbitrium recisos. Und wieder geht's mit Seht los und wieder überrascht uns das nicht, denn wir haben ja aufgezählt bekommen, dass das eine Jugend war, die nicht von solchen Eltern war. Entsprechend erwarten wir uns, dass jetzt das in irgendeiner Form noch aufgelöst wird. Auch wenn es jetzt hier nicht so ganz klar gegensätzlich ist, werden wir gleich sehen, wie es vor zwei Strophen war.
Weil man würde jetzt eigentlich erwarten, wenn das mit Z eingeleitet wird, in der Tat, dass jetzt noch ein Klagelied auf die Jugend von heute, also von Horaz heute kommt. Also was sie jetzt macht, anstatt Kriege zu gewinnen, glorreich. Andererseits hatten wir ja die ganze Sache mit, wie schlimm alles in Horaz Gegenwart ist und die Jugend von heute, das hatten wir ja eigentlich alles schon. Also vielleicht geht's doch mit der Vergangenheit weiter. Es ist, ja, mal gucken, was jetzt der Fokus der restlichen Strophen sein wird. Und das nächste Wort gibt uns da gleich einen Aufschluss. Es geht nämlich weiter mit Rusticorum. Rusticus ist der Bauer, das ist ein Genitiv Plural, also irgendwas von Bauern, im Bereich von Bauern. Und das heißt automatisch, es kann kein Klagelied über die Gegenwart folgen, weil Rusticus kann für einen Römer nichts Schlechtes sein.
Ja, das stimmt.
Wenn wir jetzt hier schon mit Klischees triefen, dann aber bitte so richtig.
Ja, also das ist das Motto offensichtlich der Strophe, und es ist auch das Motto der nächsten Worte. Es kommt jetzt hier Mascula als nächstes, also Masculus 3, heißt natürlich männlich, kann man sich irgendwie vorstellen. Ich habe mir auch geschrieben, hier witzigerweise Femininum, das ist auch irgendwie ein bisschen witzig.
Ja, so wie Virtus ja auch, also Virtus, ne, männlich, alles was an einem Mann toll ist, ist ja Virtus und das Wort Virtus ist feminin, das finde ich immer noch sehr lustig.
Genau, das muss hier natürlich irgendeine Form von Attribut sein, zu einem femininum Substantiv, das wahrscheinlich noch kommen wird, aber verbindet sich natürlich jetzt schon mal von der Gedankenwelt her gut mit diesen Rusticorum, die natürlich auch in ihrer Idealisierung auch für die gute alte Zeit stehen, in der Männlichkeit noch nicht hinterfragt war, ganz offensichtlich.
Yay. Weiter geht's mit Militum, das ist auch ein Genitiv Plural, gehört also zu Rusticorum, also die Bauernsoldaten, um noch weiter ins römische Klischee reinzuwandern, weil das ja die geballte Idealvorstellung ist, dass die Römer eben dieser Bauernstaat ist, der aber eben so stark im Krieg ist.
Also das ist irgendwie die reinste Form von römischer Grundvorstellung, sage ich jetzt mal. Auch wieder an diesem Punkt so, also dass es so deutlich hier formuliert wird, könnte einen vielleicht ein bisschen nachdenklich stimmen, also warum hier das einfach so breit getreten wird, diese Vorstellung. Aber schauen wir dann doch mal drauf. Auf jeden Fall bekommen wir jetzt das Wort, von dem Maskula abhängt, und zwar Proles. Proles ist die Nachkommenschaft. Also die männliche Nachkommenschaft, also die männlichen Kinder, die männlich im prägnanten Sinne, also männlich so wie Männer sein sollen, Kinder, von Bauernsoldaten. Das waren die, muss man sich jetzt, glaube ich, ergänzen, die Hannibal und Konsorten besiegen konnten.
Ja, und eben nicht die von heute. Das muss dieses Set implizieren.
Kinder, die eben nicht solche Eltern hatten, sondern andere Eltern. Nämlich Rusticorum Militum, also Rustici Milites. Ja, das ist irgendwie grammatisch gar nicht so stringent alles, finde ich. Also es hängt alles irgendwie so ein bisschen aneinander dran. Es ist jetzt nichts da, was jetzt die Syntax grob stört, aber es ist auch jetzt irgendwie vom Aufbau her nicht so hundertprozentig logisch. Diese Proles-Geschichte führt natürlich diesen ganzen Generationengedanken weiter, der sich ja von Anfang an hier durchzieht. Und wir sind wieder an dem Punkt angelangt, wo Horaz Syntax so ein bisschen aufbricht zugunsten des Zeichnens von Bildern.
Ja.
Also wir stellen so Sachen nebeneinander und lassen die sich gegenseitig mit ihren Bedeutungen beeinflussen.
So, was macht jetzt diese hochgradig männliche Jugendnachkommenschaft? Jedenfalls macht sie irgendwas mit etwas Sabellis. Das ist ein Ablativ, gehen wir mal von aus, Sabellisch. Das heißt nicht Sabinisch, sondern Samnitisch. Ist jedenfalls auch ein italisches indigenes Volk. Daher der Bezug auch mit den Bauern, die da ihren Boden und so weiter.
Genau, ja, also wir gehen hier quasi in die früheste römische Frühzeit zurück, als das alles noch unverdorben und so weiter und so weiter. Und jetzt kriegen wir hier Doktor. Und Doktor heißt natürlich gelehrt und muss von der Syntax her an dem Proles dranhängen. Das heißt, diese Nachkommenschaft, diese supermännliche Nachkommenschaft, die ist gelehrt in irgendeiner Art und Weise. Und wahrscheinlich jetzt nicht im Sinne von, die hat viele Bücher gelesen, sondern der wurde etwas beigebracht. So muss das wahrscheinlich gemeint sein. Und dementsprechend erwarten wir jetzt, dass hier auf jeden Fall an diesem Doktor noch irgendeine Form von Inhalt dessen, was sie gelehrt bekommen hat, folgt. Und das ist dann in den meisten Fällen eine Infinitivkonstruktion.
Ja, und mit irgendwas Sabellischem haben sie irgendwas zu machen. Darin sind sie gelehrt. Ist aber schon ein leichter Bruch, dass hier Doktor steht, oder? Also es wäre jetzt ja nicht unbedingt das Wort, was man mit den Bauern assoziiert, aber
vor allem nicht in diesem poetischen Kontext, ne? Aber ja, das ist schon ein bisschen. Aber auf der anderen Seite vielleicht auch diese unverdorbene, mit dem Boden verbundene Gesellschaft, die braucht keine Bücher, um gelehrt zu sein.
Natürlich
die brauchen irgendwas anderes.
Street smart. Ja, aber das muss doch genau der Grund sein, warum da Doktor steht, ne? Dieses ganze hier Wischiwaschi, Rumgedichte, ist ja was für Weichlinge und braucht man alles nicht, das ist alles griechisch und soft und uns reicht unser Boden, oh Gott. Das Schöne ist dann natürlich daran, dass es in einem hochgekünstelten Gedicht in einem griechischen Versmaß steht.
Ja.
Gut, kommen wir nachher nochmal drauf zurück. So, worin sind sie jetzt gelehrt? Erstmal geht's weiter mit Ligonibus. Muss ich gestehen, das hätte ich nicht in meinem geläufigen Sprachvokabular gehabt. Das ist jedenfalls ein Werkzeug, irgendeine Art von Spitzhacke, mit der man den Boden auflockert. Und das ist eben sabellisch oder samnitisch. Also anscheinend ein Werkzeug, was für diese Zeitgegend typisch Ist schön italisch-autochthonen Klischee.
Werkzeuge und Waffen stehen ja dann gerne mal irgendwie für Völker auch oder so. Also so wie das römische, die römische Waffe eben der Gladius ist und nicht irgendwas anderes. Ligo ist jedenfalls dieses Werkzeug. Und mir kommt vor, das findet man in diesen Kontexten, also wenn es um so römische Frühzeit geht, findet man das oft. Und es ist wahrscheinlich dann auch noch verbunden mit so irgendwelchen alten Priesterschaften und bei so Prozessionen, dann kommt das auch vor und so. Deswegen war es mir nicht ganz unbekannt, aber es ist jetzt nicht das Vokabel, das man ständig braucht.
Steht nicht im Klett.
Also sie sind da gelehrt darin, irgendwas mit diesen Ligones zu machen, diesen sabellischen Ligones. Und zwar was? Versare. Versare heißt umdrehen. Und zwar nicht nur einmal, sondern immer wieder. Also ist ja das Intensivum oder Frequentativum von Vertere, was eigentlich umdrehen heißt. Das passt natürlich zur Landwirtschaft, denn da muss man häufig Dinge umdrehen. Umpflügen.
Und das, was man umpflügen muss, ist eigentlich das Wort, was man jetzt auch schon erwartet und was jetzt auch kommt, und zwar Gleibas. Ich glaube, auf Deutsch sind es dann die Schollen, also Erdschollen. Das ist das Objekt zu Versare, das sind also große Stücke von Boden, die man umwendet, damit Luft und Nährstoffe da zirkulieren können. Das ist also jetzt diese Infinitivkonstruktion, die wir insgesamt erwartet haben zu Doktor. Also sie sind gelehrt darin, die Schollen zu wenden mit sabellischen Spitzhacken.
Ja, also viel klischeehafter geht es dann auch nicht mehr. Also so stellt man TM sich die römische Frühzeit vor. Und dann spätestens an dem Punkt war ich dann irgendwie so, okay, irgendwie müssen wir, glaube ich, über die Georgiker reden in diesem Zusammenhang.
Yay.
Also Versare, Gleibas und Gleibas generell ist ein Wort, das mit dem Thema römische Landwirtschaft, italische Landwirtschaft untrennbar verbunden ist und natürlich auch etwas, das man in der Georgiker findet.
Ja, das ist der einzige Grund, warum ich das Wort Gleibas kenne, ist, weil ich die Georgiker gelesen habe, weil das da viel ständig vorkommt.
Und natürlich muss man jetzt irgendwie sagen, wir haben diese Strophe, die hier alle diese super klischeehaften Bilder von Rom als wehrhaftem Landwirtschaftsstaat oder Volk oder wie auch immer aufwirft. Und wir haben gleichzeitig ein sehr prominentes Gedicht, das sich damit beschäftigt, dieses Thema in Form eines Lehrvortrags letztendlich, also vorgeblich zumindest, zu präsentieren. Und noch dazu ist dieses Gedicht, also die Georgika, tatsächlich vor den Oden von Horaz erschienen. Mm. Also die kann man da quasi voraussetzen als Bezugstext.
Zumal ja Vergil und Horaz nachweislich sich gut kannten.
Und es deswegen auch egal wäre, wenn das Ganze jetzt nicht so zeitlich wunderbar passen würde, weil man ja davon ausgehen muss, dass diese Georgika in den Lesezirkeln um Maikenas schon vorher vorgetragen wurden, Feedback eingeholt wurde und so weiter. Also man kann sagen, die Georgiker sind auf jeden Fall ein Bezugstext für diese Ode, in welcher Form auch immer. Und da muss man sich halt dann schon die Frage stellen, so wie ernst kann diese Strophe dann gemeint sein? Oder was machen die Georgiker mit dieser Strophe, schlicht und ergreifend? Weil, oder dass wir die Georgiker jetzt schon im Detail besprochen hätten, auch wenn wir das auf jeden Fall noch machen, kann man so viel, glaube ich, sagen, weder die Landwirtschaft, noch der Boden, noch das, was sich im Boden verbirgt, ist bei Vergil was Unproblematisches. Insofern sollte man sich dann irgendwie schon fragen, was mache ich jetzt mit diesem Bild, das hier aufgerufen wird, von einer vermeintlich idealen römischen Frühgesellschaft, in der alles super ist, wenn ich aber gleichzeitig das aus der gegenwärtigen Literatur vermittelte Bild habe, dass diese ganzen Erzählungen, die Rom sich da irgendwie gibt über sich selbst mit Bezug auf Landwirtschaft und so weiter, dass sich unter all denen nichts Gutes und nichts Beruhigendes verbirgt.
Und wenn wir bei Vergil sind, muss man wahrscheinlich auch noch die Aeneis in einem Satz in dem Kontext auch erwähnen, auch wenn die da, meine ich, dann noch nicht erschienen waren. Aber sagen wir es so, es reicht ja, wenn Vergil mal die Idee gedroppt hat, darüber zu schreiben. Aber so oder so, diese Aeneis-Erzählung, die ja auch stark mit Augustus dann verbunden ist, etc. pp. Wir haben ein Jahr lang über die Aeneis und Augustus und so weiter geredet. Da ist ja auch das Verhältnis zu dem Aeneas, der da reinkommt, und der autochthonen Bevölkerung, sagen wir, schwierig.
Also ganz allgemein, und dazu muss die Aeneis zu dem Zeitpunkt wirklich nicht ausformuliert gewesen sein, ich glaube einfach, diese Gegenüberstellung von römischer Frühzeit und augusteischer Gegenwart Also die Aeneis führt sehr gut vor, dass das halt einfach nicht zusammengeht.
Ja.
Und den Umfang und diese Tiefe hat diese Ode, glaube ich, nicht. Aber sie führt hier schon sehr plakativ Dinge zusammen und versucht den Eindruck zu vermitteln, dass es quasi ein gedanklicher Ausweg sein könnte, sich irgendwie in diese Frühzeit zurückzuflüchten. Und man muss sich halt schon fragen, ob die Texte, die diese Ode umgeben, das nicht alles sehr stark in Frage stellen. Und ob die Ode das möglicherweise einkalkuliert hat. Das bleibt da bei mir hängen, wenn ich dieses Bild habe von dieser supermännlichen Nachkommenschaft, die hier die Erdschollen umdreht. Aber die Strophe ist ja noch nicht zu Ende. Geht weiter mit Ed. Also sie sind hier auch noch in irgendwas anderem, sind sie auch noch gelehrt, ganz offensichtlich. Und dieses andere hat mit Severae Matris in irgendeiner Form zu tun, also der strengen Mutter. Wie immer beim Genitiv müssen wir erstmal warten, wo der dranhängt, aber wir können schon sehen, mit Severus ist hier natürlich ein Schlüsselwort eingefügt und insbesondere in Verbindung mit Matris, also der Mutter, ist dann so klar, diese Mater Severa ist ganz offensichtlich das eindeutige Gegenbild zu der Frau, die wir davor gezeichnet haben.
Genau, und was ist jetzt mit der? Erstmal kommt noch Ad Arbitrium, also zur Meinung hin eigentlich, Anna, also entsprechend dem Urteil nach der Vorstellung oder nach Maßgabe. Also sind sie wohl gelehrt, darin irgendwas zu tun nach Maßgabe der strengen Mutter? Könnte man jetzt auch nochmal überlegen, ob das dem Männlichkeitsbild nicht gleich schon widerspricht, aber nun gut. Man muss ja auch seine Familie ehren und so, ne, nach Pietas und so.
Auf jeden Fall. Ja, irgendwas müssen sie da wohl tun nach den Vorstellungen der Mutter, aber es bleibt noch ein bisschen rätselhaft. Es kommt zuerst Rekisos. Das ist das PPP von Rekidere, auch hier wieder langes I, auch hier wieder von Kaidere. Und das heißt dann eben zurückschneiden oder abschlagen. Das heißt, diese Proles ist irgendwie gelehrt darin, irgendwas zu tun mit irgendetwas, das nach der Maßgabe der strengen Mutter abgeschlagen wurde. Das ist der Schluss dieser Strophe. Ja, das Fazit haben wir ja schon ein bisschen vorweggezogen, aber sei nochmal festgehalten, also diese Blut- und Boden-Klischees, die hier gedroschen werden, kann man gar nicht überbetonen, wie dicht das hier einfach drinnen ist. Und insofern fügt sich es ganz gut in den Rest des Gedichtes ein, das ja auch schon sehr dick aufgetragen war, aber ich habe das Gefühl, hier ist es auf die Spitze getrieben. Und wir hören uns nochmal an. Sed rusticorum mascula militum proles sabellis docta ligonibus versare glaibas et severae matris ad arbitrium recisos. Portare fustis sol ubi montium mutaret umbras et juga demeret bubus fatigatis amicum tempus agens abiunte coru.
Genau, jetzt geht also unser Satz noch weiter, der auch nach dem Rekisos definitiv noch nicht zu Ende war, weil uns da irgendwie noch mindestens der Infinitiv fehlt und das, was da eigentlich abgeschnitten ist. Und der Infinitiv folgt jetzt auch, das ist Portare, also tragen. Sie sind gelehrt darin, irgendwas zu tragen, was abgeschnitten wurde.
Man kann es erahnen, um was es geht, Fustes oder Fustis, und das sind Äste oder Pflöcke, Holz. Und Nisbet Rudd erklären das damit, dass es um Feuerholz geht. Also Feuerholz, das im Wald geschnitten wird. Und zwar nach den Vorstellungen der strengen Mutter, der Matrona. Warum? Weil die Aufgabe, sich um das Feuer im Haus zu kümmern, den Frauen zufällt. Und das ist natürlich auch wieder ein heile Weltbild.
Ja.
So wie das sein muss.
So, jetzt würde man eventuell erwarten, dass wir langsam mal unser Hauptsatzprädikat bekommen. Was wir ja tatsächlich noch gar nicht hatten, ne? Ist mir gerade so aufgefallen. Aber das passiert nicht. Es kommt nämlich Sol, die Sonne, und die steht im Nominativ und damit ist das ein neues Subjekt. Und das passt jetzt nicht so ganz zu der Proles und wir hatten auch kein Et und nichts weiter. Das heißt, wir erwarten eigentlich, dass dieses Sol in einem Nebensatz steht, also eigentlich in einen Nebensatz gehört, der jetzt wahrscheinlich mit dem nächsten Wort eingeleitet werden wird, weil das anders syntaktisch gar nicht zusammenhängen würde. Also, ne, du hattest schon gesagt, die Syntax ist hier so ein bisschen loser, als man das im Stil vielleicht machen sollte. Aber das ist so ein Einschnitt von, okay, hier kommt ein neuer Nominativ, der eigentlich im luftleeren Raum rumschwirrt. Das heißt, okay, wir sind jetzt eigentlich schon im Nebensatz und wir warten jetzt nur noch drauf, wie der eingeleitet wird.
Und das ist dann eben tatsächlich mit dem nächsten Wort, nämlich ubi. Und das ist eben unser Relativum und heißt wo oder auch sobald. Oder auch als, je nachdem. Also es ist ja ganz oft so, dass räumliche und zeitliche Bezüge mit den gleichen Wörtern aufgebaut werden können. Also manchen deutschen Dialektvarianten kann man das ja auch machen, dass man sagt, zu der Zeit wo, statt zu der Zeit als. Und so ist es mit dem Ubi eben auch. Das ist sehr flexibel.
Und das, was die Sonne tut, das ziehe ich auch gleich mal zusammen. Montium mutaret umbras. Also der Berge, Genitiv verändert, die Schatten. Also die Schatten der Berge verändert. Hä? Verändert? Wir haben ja immer noch keinen Prädikat vom Hauptsatz, also who knows, aber es ist auf jeden Fall gleichzeitig, weil das ein Konjunktiv imperfekt ist. So oder so, was macht die Sonne jetzt? Also die Schatten der Berge verändert sie natürlich, weil sie drüber zieht, das heißt die Zeit vergeht. Und wahrscheinlich geht dann der Tag irgendwann zu Ende, weil der Tagesablauf auf dem Land natürlich sich dann auch dem Ende zuneigt, wenn die Sonne weg ist und kein Licht mehr da ist, ne? Ja, warum steht jetzt hier Konjunktiv in diesem Relativsatz? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, wenn man es jetzt so rein nüchtern grammatikalisch betrachten würde, würde man wahrscheinlich sagen, dass es jetzt hier nicht um die rein zeitliche Verknüpfung geht, sondern dass es eher die Begleitumstände sind, in denen dieses Holzsammeln passiert. Das passiert halt, solange Sonne da ist und wenn die Sonne untergeht, dann ist halt zu Ende der Tag und die Arbeit. Aber naja, also eigentlich ist der Konjunktiv halt auch hier, naja, ist halt alles ein bisschen hypothetisch, ne?
Es schiebt das Ganze, glaube ich, auch so ein bisschen eben weg von der Zeichnung eines realen Bildes irgendwie so ein bisschen. Aber tatsächlich ist das offensichtlich, haben sich mehrere Leute die Frage gestellt, wieso da jetzt dieser Konjunktiv steht. Das Lustige ist, mein allererster Lösungsansatz war etwas, was bei Horaz relativ oft geht, nämlich, dass man einfach sagt, Horaz verwendet dieses Ubi einfach so, wie er ein Cum auch verwenden würde. Und bei einem Cum ist es ja für uns ganz normal, dass da ein Konjunktiv steht. Ja. Das ist eigentlich der Regelfall. Und ich habe das Gefühl, dass das bei Horaz tatsächlich öfter mal so ist, dass ein Ubi halt einfach dort steht, wo ein Cum stehen kann. Das hat halt dann auch einfach manchmal metrische Vorteile. Es hat eine Silbe mehr und so weiter. Aber bei Nisbet Rudd finden sie dann auch noch ein paar andere Erklärungen. Einer davon ist zum Beispiel, dass der Konjunktiv hier daran liegt, dass das die indirekte Wiedergabe der Worte der Mutter sind.
Oh, come on.
Also so, sie sollen das tun, sobald die Sonne untergeht oder während die Sonne untergeht oder wie auch immer. Also auch keinen Sinn.
Nein, what?
Warum sollten sie in den Wald gehen, sobald die Sonne untergeht? Das ist, um dann Holz zu schlagen. Das ist
irgendwie, ja, mache ich auch in meiner Nacht, what?
Nein, aber ich glaube, es ist wirklich so ein bisschen, stünde da der Indikativ, dann wäre es irgendwie ein bisschen zu nüchtern. Und dadurch, dass der Konjunktiv jetzt dasteht, ist es einfach so ein bisschen dieses, man zeichnet so dieses Panorama, wie man das mit einem Cum mit Konjunktiv eben tatsächlich auch eher machen würde.
Ja, aber dadurch, dass es eben nicht Cum ist, sondern Ubi, wo der Konjunktiv nicht stehen müsste, finde ich schon, dass es das Ganze nochmal so ein bisschen weiter eben so ein Schritt weg von der Realität und so war es und so war früher alles besser in Richtung, so stellen wir uns das halt vor, dass es war. Das ist vielleicht ein bisschen überinterpretiert für diesen Konjunktiv, aber und was mich dazu natürlich verleitet hat, ist, dass das Wort, das danach steht, umbras ist, also die Schatten. Und wenn ihr unseren Vergil Deep Dive gehört habt, dann wisst ihr, die Schatten bei Vergil. Oh no.
Vor denen sollte man sich hüten, das stimmt. Also, wo oder als die Sonne die Schatten der Berge veränderte, et juga demeret bubus fatigatis. Ich habe das auch gleich mal alles zusammengezogen, weil das so eng zusammengehört, dass es nicht sinnvoll ist, das einzeln zu besprechen. Also juga demeret, jugum ist das Joch, also dieses Verbindungsstück, mit dem die beiden Zugtiere vor dem Wagen in Position gehalten werden. Ich glaube, so muss man sich irgendwie vorstellen. Und demere heißt abnehmen oder wegnehmen. Weiterhin ist also die Sonne, Sol, das Subjekt, also die Joche abnahm. Und dann steht eben bei demere gerne auch ein Dativ, denn wem oder was nehme ich etwas ab? Den Bubus fatigatis. Und Bubus ist der sehr schöne, in dem Fall Dativ von Bos, und das heißt Rind, also den Rindern. Und Fatigatus ist von Fatigare, und Fatigare heißt ermüden oder erschöpfen, also den erschöpften Rindern. Und warum nimmt man den erschöpften Rindern die Joche ab? Naja, zum einen, weil sie erschöpft sind, zum anderen, weil der Tag zu Ende ist. Also nicht die Sonne per se nimmt ihnen das ab, aber sozusagen durch den Sonnenuntergang setzt sie das Signal, dass man den Rindern das Joch abnehmen soll. Und das ist einerseits von der Syntax und vom Bild her sehr klar. Und auf der anderen Seite natürlich ein passendes Schlussbild, weil Sonnenuntergang und so weiter. Aber nicht nur deswegen, sondern auch deswegen, weil es auch hier wieder einen, glauben wir, sehr klaren Vergil-Anklang gibt. Also dieses ganze Bild von der Tag ist zu Ende und das Gedicht ist zu Ende oder fast zu Ende, das passt sehr gut zu Vergil, insbesondere zu den Bukolika, also den Eklogen, den Hirtengedichten, von denen auch mindestens zwei damit enden, dass eben die Sonne untergeht und deswegen das Gedicht auch zu Ende ist.
Ja, jetzt wäre der Gedanke eigentlich tatsächlich zu Ende, aber der Vers und auch der Satz geht noch weiter. Es geht nämlich weiter mit Amicum, also irgendwas Freundliches oder auch der Freund. Und das ist jetzt ein Akkusativ, der irgendwie jetzt auch so ein bisschen in der Luft hängt. Das heißt, da wird jetzt wahrscheinlich noch mal etwas kommen, was sich weiter auf die Sonne bezieht, weil anders passt es syntaktisch eigentlich nicht rein. Das heißt, wir warten eigentlich ein Partizip, an dem dieses Amicum hängt und zu dem Amicum gehört dann noch Tempus, also eine freundliche Zeit. Und dann kommt unser Partizip, das wir gerade erwartet haben, agens, das bezieht sich immer noch auf die Sonne, soe, also verbringend, eine freundliche Zeit verbringend, klappert hier hinterher, wie wir das auch in dieser Ode und auch in anderen Oden mehrfach schon hatten.
Ja, das ist irgendwie eine interessante Formulierung, weil mein erster Gedanke war tatsächlich eine freundliche Zeit verbringend im Sinne von Freizeit verbringend. Also die Sonne geht jetzt auch zur Ruhe. Und es passt auch, ne, weil Tempus agere heißt ja Zeit verbringen und dann eben eine angenehme Zeit verbringen, also in der man nicht arbeiten muss und die Sonne muss ja auch arbeiten.
Fun will now commence.
Genau. Aber das ist nicht das, was zum Beispiel Nisbet Rudd lesen. Die lesen nämlich, dass das Agere hier quasi wörtlich zu verstehen ist. Also sie bringt herbei, führt herbei oder bringt mit sich eine angenehme Zeit, nämlich für die Bauern. Mm. Also sie bringt Freizeit, nicht sie verbringt Freizeit. Gut, es fällt eine Nuance, aber finde es schon dem Gedicht zuzutrauen, dass diese Doppelbedeutung. Ich meine, nachdem jetzt davor ja auch schon Sol die ganze Zeit Subjekt war, ohne wirklich Subjekt zu sein, passt dann auch wieder umgekehrt. Yeah. Ne? Ja, und dann haben wir als letzte Worte in der Strophe ab eunte curu. Und ab eunte ist das PPA im Ablativ von ab ire. Ab ire heißt weggehen, sich entfernen. Und curu ist ebenfalls der Ablativ von curus. Und curus heißt wagen. Mm. Hängt natürlich mit currere zusammen, also laufen, sich schnell bewegen. Und das ist jetzt natürlich, weil wir diesen Ablativ nirgendwo anders irgendwie dazukriegen, sinnvoll, ein Ablativus Absolutus. Mm. Gibt uns also eine weitere Info über das, was da noch so passiert, nämlich ein Wagen entfernt sich, ganz offensichtlich. Und jetzt ist wieder die Frage, was ist das für ein Wagen? Und die erste Antwort ist natürlich der Sonnenwagen, also der Wagen von Sol, den er da jetzt eben hinter den Horizont führt. Und man kann aber, glaube ich, schon auch sagen, dass sich das möglicherweise auf einen ganz gewöhnlichen Wagen irgendwie auch bezieht. Einen landwirtschaftlich gebrauchten Wagen oder so, der jetzt eben auch für diesen Tag außer Betrieb genommen wird.
Ja. Jetzt hatten wir so viele hinterherklappernde Dinge, dass wir, und den ist auch noch der Vers und die Strophe zu Ende, dass wir jetzt eigentlich auch davon ausgehen, dass jetzt kein finites Verb mehr kommt, was sich auf diese Proles bezieht. Das heißt, es ist in der Tat so, dass dieses Infekelt und das Kekidet aus der letzten Strophe eigentlich immer noch weiter gilt und dass jetzt eben die Leute nochmal charakterisiert wurden, die das alles getan haben im Krieg. Mhm. Auch wenn das jetzt hier wirklich eine sehr bukolische Darstellung ist von dem, was sie eben nicht im Krieg gemacht haben, sondern zu Hause. Aber sie waren eben auch in der Lage, diese Kriege zu führen und zu gewinnen.
Ja, eben, also rusticorum militum, ne? Also sowohl das eine als auch das andere. Ja, man könnte jetzt meinen, ein harmonisches Schlussbild. Man fragt sich jetzt halt, harmonisches Schlussbild wozu, ne? Also hat ja mit nichts, was jetzt konkret zu tun, was davor gesagt worden ist. Also diese Harmonie ist ja nur Realitätsflucht und hat nichts mit der Aufzählung des Verfalls zu tun, den wir davor hatten. Außer dass man sagt, das ist quasi der Zustand, bevor der Fall begonnen hat. Ja, okay. Aber ja, ich glaube, man kann schon sagen, dass es dann halt vielleicht doch nicht so super harmonisch ist, weil es eben sehr klar ist, dass es halt nicht so ist. Und auch dafür gibt es dann eben den Konjunktiv in dieser Darstellung, wie wir gesehen haben.
Also ich finde es, ne, wie gesagt, vielleicht ist es ein bisschen übergepusht, den einen Konjunktiv, aber es ist halt auch die einzige finite Verbform in der ganzen Strophe, ne?
Ja, yeah, fair enough.
Und ja, ist im Nebensatz, wo man den Konjunktiv auch sehr leicht anders erklären kann, aber ist eigentlich die einzige finite Verbform in den in zwei Strophen, wo es um diese Proles geht, ne? Also ja, ist alles idealisiert und früher war alles besser und schau mal, wie toll das früher alles war, aber war es das?
Ja, nein, voll, ich bin da ganz bei dir. Also ich denke mir auch so, eben, wir haben nur zwei finite Verbalformen, mutaret und demaret, in zwei Strophen über 8 Verse. Und dieses Ubi, das diesen Nebensatz einleitet, ist noch dazu irgendwie so komisch eingeklemmt zwischen Sol und Montium. Also hat auch nicht besonders viel Fokus.
Und es ist aber halt die Zeitangabe, ne? Die Zeitangabe, zu der das so war. Vielleicht.
Kann dann schon mal sozusagen aus diesem Nebensatz raus diffundieren, diese Irrealität. Ja, absolut. Genau, dann hören wir uns das nochmal an. Portare fustis sol ubi montium mutaret umbras et yuga demaret bubus fatigatis amicum tempus agens abiunte curu. Letzte Strophe. Damnosa quid non imminuit dies, aetas parentum peior avis tulit, nos nequioris mox daturus progeniem vitiosi orem. Damnosa, damit beginnt es hier und es heißt das, wonach es klingt, Verdammnis, schadensvoll, also damnum ist der Schaden und damnosus ist schadensvoll oder schadensreich.
Mm.
Also irgendetwas, das Schaden bringt, Schaden bereithält und ist ein Femininum.
Mm.
Und wir warten auf irgendwas anderes Feminines.
Ja, jetzt geht's erstmal weiter mit quid, das ist ein Fragewort und im Neutrum was, das würde eigentlich am Satzanfang stehen. Dadurch, dass es das nicht tut, ist das damnosa nochmal stärker betont.
Ja, und dann kommt non, das heißt, wir haben nicht nur quid, sondern wir haben quid non. Und da habe ich mir dann aufgeschrieben, die typische Einleitung für fatalistische Fragen. Also wenn es darum geht, irgendetwas in eine rhetorische Frage zu kleiden, um aufzuzeigen, dass alles schlecht ist, dann ist quid non die Einleitung der Wahl. Und so ist es hier eben auch.
So, und dann geht's weiter mit in minuit, das ist ein Verb im Perfekt, dritte Person, verringern. Also irgendwas Schadensvolles, was hat nicht verringert?
Genau, es ist eigentlich ein bisschen gedoppelt, ne? Mit dem, also weil Schaden impliziert ja schon eine Verringerung oder Minderung und dann mit dem Minuit. Ja, was ist es jetzt? Dies ist es, erfahren wir am Schluss. Und dieses Dies gehört zu Damnosa oder umgekehrt. Damnosa gehört zu Dies, also der schadenbringende Tag. Also muss es heißen, was hat der schadensbringende Tag nicht kleiner gemacht oder nicht verringert? Damit kann natürlich nur gemeint sein, jeder Tag, der uns wegführt von diesem konjunktivischen Idealbild in der Vergangenheit, jeder Tag ist ein Schritt weg von diesem Urzustand und entsprechend ein Schaden für uns und eine Verschlechterung für uns. Und damit ist eben eigentlich der Grundgedanke dieser Ode eh nochmal ganz unumwunden ausgedrückt eigentlich. Auffällig finde ich hier, nicht auffällig eigentlich, aber besprechen muss man, dass dies hier ja Femininum ist. Dies ist der Tag, ist, kann man sagen, üblicherweise Maskulinum?
Ja, schon.
Schon, oder? Und dann steht aber in allen Grammatiken eben drinnen, so quasi unter bestimmten Umständen ist dies, wird es Femininum.
Als Termin, merke dir, ist Feminin.
Oh. Ja, genau. Und das ist halt deswegen sehr lustig, oder fand ich immer schwierig, mit der Realität in den Texten zu vereinbaren, weil es gibt halt so Phrasen wie diem constituere quo, also einen Tag festlegen an dem. Und mit dem quo ist klar, dass dies hier eben kein Femininum ist. Und wenn ich einen Termin, wenn ich dies als Termin verstehen will, wo anders als in der Bezeichnung einen Tag festlegen an dem.
Ja, das hat mich auch immer gestört. So, wo, so, also, was soll denn das jetzt bedeuten, dies als Termin? Come on.
Aber was man vielleicht irgendwie sagen kann, also wir haben es ja auch ein bisschen in der Vorbesprechung versucht, auf den Punkt zu bringen, ist nicht ganz einfach, aber es ist oft so, dass wenn es so wie hier ist, dass der Tag in einem irgendwie prägnanten Sinne, fast schon personifizierten Sinne verwendet wird, dann ist es oft, würde ich sagen, ein Femininum.
Ja.
Ich glaube nicht, dass es eine hundertprozentige Regel ist, auf keinen Fall, aber die Tendenz ist dann schon sehr stark.
Ja, ich muss selber an dies irae, dies illa denken, was natürlich später ist, also das ist natürlich kein klassisches Latein, aber der Tag des Zornes, jener Tag, also vom letzten Gericht, ne? Da ist ja dies illa auch feminin, das hat, also ne, das sollte man, wie gesagt, nicht für klassisches Latein als Parallele verwenden, aber das hat sich bei mir so eingeprägt, dass das halt auch so. Das ist ja auch eigentlich ein personifizierter Tag, der quasi schon fast selber was macht, ne?
Ja, ja, absolut, genau. Also ja, ich meine, hier ist es eben auch so, ne? Also wenn der Tag tatsächlich ein handelndes Subjekt ist quasi irgendwie. Aber jedenfalls, das ist das Bild. Das ist jetzt so ein bisschen wie die Moral von der Geschichte, diese Strophe, wo der Grundgedanke nochmal zusammengefasst wird. Täglich wird es schlimmer und hier wird eben diese ja, fast hilflose Frage gestellt und dann geht es schon weiter mit Aetas Parentum. Und Aetas, das Alter oder das Zeitalter und dann eben Parentum der Eltern, also sowas wie die Vorfahrengeneration oder die Elterngeneration vielleicht ganz konkret eigentlich. Und damit sind wir natürlich dann wieder zurück am Anfang und beim Hauptthema, nämlich den Delicta Majorum, also den Verbrechen der Vorfahren.
Und diese Generation, diese Aetas wird jetzt noch weiter charakterisiert, die ist nämlich peior, also schlechter komparativ und jetzt erwarten wir als wer, da muss jetzt eigentlich sofort noch ein Ablativ folgen, tut's auch Avis als die Großeltern, als ihre Großeltern, also als die Generationen davor.
Genau, das alles ist jetzt noch ohne Verb passiert, sondern nur über Attribute und jetzt kommt Tulit. Tulit ist natürlich das Perfekt von Ferre und Ferre heißt eigentlich tragen und heißt natürlich insbesondere bei Pflanzen dann auch etwas hervorbringen. Und diese Metaphorik lässt sich dann eben auch auf andere Dinge, die wachsen, übertragen, also auch auf Menschen. Also heißt dann eben auch hier hervorbringen. Das heißt, die Vorfahrengeneration, die selber schon schlechter war als ihre eigenen Großeltern, die haben oder die hat hervorgebracht.
Und wen hat sie hervorgebracht? Natürlich Nos, uns. Muss hier der Akkusativ sein und das uns, das Noos wird jetzt noch weiter charakterisiert. Nequiores, nequior, der Komparativ von nequam, noch unnützer.
Ist auch eins von diesen Wörtern, die einfach nicht ausschauen wie ein normales Wort. Also so wie Coram, ja auch lustig eigentlich. Beide enden auf am, beide haben nichts zu tun mit Akkusativ, Femininum, Singular. Also Coram vielleicht schon, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber bei nequam. Nequam ist jedenfalls so ein fieses Wort, weil es ist ein indeklinables Adjektiv, bekommt keine anderen Endungen.
Der zweite Komparativ ist das jetzt schon, ne? Also die Generation der Eltern war schlechter und sie hat uns hervorgebracht, die wir noch schlimmer, noch verwerflicher sind. Das noch steht da nicht, aber das ist natürlich impliziert.
Und dann sind wir nicht nur Nequioris, sondern wir sind auch Mox Daturos. Dann wird das Mox wieder, also bald in Kürze. Und Daturos ist eben ein PFA, also Partizipium Futur Aktiv, gehört zum Nos und steht hier als eben PC, also Partizipium Konjunktum zu diesem Nos. Also hat er vorgebracht, uns, die wir noch verwerflicher sind und die wir bald geben werden oder schenken werden oder hervorbringen werden, werden wir gleich noch sehen.
Was so ein bisschen hier diese Unvermeidlichkeit, also es wird auf jeden Fall passieren im PFA, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir da in unserer Partizipienfolge ausdrücklich drüber geredet haben, aber es ist schon sehr impliziert, dass es jetzt definitiv passieren wird. Und was bringen wir bald hervor? Progeniem, eine Nachkommenschaft. Und jetzt erwarten wir, dass auch hier nochmal ein Komparativ kommt. Das passiert auch mit dem letzten Wort. Vitiosiorem, noch fehlerhafter. Also unsere Nachkommenschaft, wir sind schon schlechter als unsere Eltern, die schon schlechter sind. Und unsere Nachkommenschaft ist natürlich noch schlimmer. Ist ja ganz klar.
Das ist auch nochmal so ein richtig schön langes Wort hier am Schluss, das auch nochmal thematisch natürlich das erste Wort aufgreift. Wie gesagt, das war Delicta und jetzt haben wir hier Vitiosiorem, also das eben auch so auf Verfehlungen, Verbrechen und so weiter abzielt. Das ist also der Schluss mit diesem Satz, der hier über drei Verse geht und wo eigentlich mit allen sprachlichen Mitteln dieser Generationenverfall nochmal von der Generation der Großeltern, Awi, hin zu den Eltern, Parentes, zu uns und dann zu unserer Nachkommenschaft nachgezeichnet wird und alles eben in einen Satz nochmal gepackt wird. Es besteht, glaube ich, kein Zweifel daran, was hier die Aussage oder die Sorge ist, die in diesem Gedicht ihren Ausdruck findet. Ich lese das nochmal vor. Damnosa quid non in minuit dies, aetas parentum peior avis tulit, Nos nequioris, mox daturus, progeniem, vitiosiorem. Ja, Jana, was machen wir jetzt damit?
Ja, das ist eine gute Frage.
Also, es ist ja interessant, dass das Gedicht anfängt mit diesem, da haben wir auch beim letzten Mal drüber gesprochen, Also es fängt an mit diesem Delicta Majorum und dann ist das erste Wort nach dem Delicta Majorum ist in meritus lues. Und dann ist ja die Vorstellung davon so, du wirst das so lange machen, bis du die Tempel wieder aufgebaut hast.
Obwohl du nichts dafür kannst, ne? Du hast es nicht verdient in meritus, aber du musst jetzt halt dafür büßen. Aber da ist ja irgendwie so ein Endpunkt in Sicht, ne? Du musst jetzt halt diese Tempel wieder aufbauen, du musst es wieder gut machen und dann ist ja dann eigentlich die Implikation, dann wird es auch wieder besser.
Genau. Das lässt sich dann eben auch verbinden mit dieser Vorstellung in meritus, ne? Also du hast es eigentlich nicht verdient, weil du bist ja nicht deine Vorfahren. Und du musst es nur deswegen erleiden, obwohl du es nicht verdient hast, weil du diese Tempel noch nicht wieder aufgebaut hast. Und wenn das aber der Fall ist, also wenn du die Tempel wieder aufgebaut hast, dann wird auch dieser Zustand enden, dass du, ohne irgendwas dafür zu können, bestraft wirst. Das ist die erste Strophe. Und das ist auch die einzige Strophe, würde ich jetzt mal sagen, in der man irgendwie sagen kann, okay, das ist jetzt irgendwie auf Linie oder konform mit der Vorstellung, Augustus ist jetzt da, jetzt wird alles wieder aufgebaut und jetzt wird alles wieder super. Weil eigentlich dann ab Strophe 2 sich dieses Bild komplett wieder dreht. Also es geht dann sofort über in diesen Verfallsgedanken und es ist fast so, als ob diese Stimme in diesem Gedicht sich da immer mehr drin versteigt und nicht von dem Gedanken loskommt, dass dieser Verfall einfach zu tief sitzt. Also dass man sich quasi in der ersten Strophe was vorgestellt hat, aber eigentlich ist das nicht so und eigentlich kommt man da nicht raus und eigentlich hat man eben diese Belastung aus den vorherigen Generationen, die man, egal was man tut, auch wenn man vielleicht nichts dafür kann, nicht loswerden kann. Und dass dann hier am Schluss dann diese traumwelthafte römische Vergangenheit aufgerufen wird, hat dann vielleicht sogar zwei Dimensionen, warum das irreal ist. Auf der einen Seite, weil es eben tatsächlich eine Traumwelt ist und wir aus unterschiedlichen Gründen wissen, also wir meine ich jetzt, dass die Ode dieses Wissen quasi voraussetzt, dass das dann einfach nicht so einfach ist und nicht so unkompliziert ist, wie es dargestellt wird. Aber vor allem auch deswegen, weil es eine reine Illusion bleiben muss. Also das ist quasi es gibt keinen Weg dorthin zurück. Ja. Man kann sich das irgendwie in diesem Gedicht vorstellen, aber man kommt da halt nicht mehr hin.
Ja, weil es war so höchstwahrscheinlich eh nicht real und selbst wenn es real gewesen wäre, es sitzt auch hier wieder, ne? Der Verfall sitzt so tief, dass es sowieso keinen Weg zurück gibt. Also ein zweites goldenes Zeitalter wird es einfach nicht geben.
Und ich habe irgendwie, nachdem der Mittelteil so stark bezogen war auf diese elegischen Szenen und auch Klischees und der letzte Teil dann einfach so viele Vergil-Anklänge hatte, ist dann bei mir halt schon auch die Frage aufgekommen, welche Rolle spielt quasi die literarische Umgebung dieses Gedichts für dieses Gedicht? Also, dass es da Beeinflussungen gibt, ist natürlich geschenkt, also so funktioniert Literatur halt, aber die Frage, die sich mir gestellt hat, ist, spricht das Gedicht vielleicht irgendwie auch darüber, dass man diese Gesellschaft möglicherweise nur auf diese Art und Weise zeichnen kann, weil das eben die Bilder sind, die uns die Literatur dafür geschaffen hat. Also ist jetzt einfach Kopf, ne? Aber vielleicht kann man es irgendwie so runterbrechen. Vielleicht ist es auch ein bisschen überinterpretiert oder vielleicht unterstelle ich da dem Gedicht mehr, als es irgendwie ist oder so. Aber ich finde die Frage schon ganz interessant zu sagen, wenn es dem Gedicht darum geht oder wenn es diesen ganzen Römeroden irgendwie darum geht, sowas wie römische Identität zu verhandeln, irgendwie darüber zu sprechen, wie Rom ist oder sein sollte oder sonst irgendwas, dann finde ich die Frage ganz interessant, ob das Gedicht eben hier auch darüber spricht, dass es halt gar nicht so einfach ist, diese Fragen zu behandeln, wenn man nicht das richtige Vokabular dafür hat. Wenn man sozusagen nur Bilder hat, die eben auf eine bestimmte Art und Weise ausschauen und die man nicht oder vielleicht nicht in dieser kurzen Form, weil ich meine, Vergil hat es ja offensichtlich auch geschafft, diese Bilder zu nehmen und darauf was anderes zu machen, ne? Aber ob sich diese Ode irgendwie vielleicht so ein bisschen in den Dienst von größeren Werken steht und sozusagen sagt, so in diesem Rahmen kann ich irgendwie das machen. Ihr wisst aber aus anderen Werken, dass es eigentlich nicht die ganze Wahrheit ist. Und meine Aufgabe ist es, darauf zu verweisen oder so.
Ja, quasi so ein bisschen, okay, Augustus, hier ist dein tolles Bauprogramm, was jetzt alles wieder gut macht. Und dann gucken wir doch mal, wie war es denn früher so toll? Und übrigens, das wird so nicht funktionieren. Exerzieren wir es doch mal durch mit all der Literatur und allen Bildern und allen Klischees und allem goldenen Zeitalter-Gedöns, was wir haben. So sieht es aus und so ist es halt nicht. Und so hilft es auch nichts.
Ja, und vor allem auch einfach, ich meine, das ist auch so ein Thema, das bei Vergil ja auch, oder nicht nur bei Vergil, aber bei Vergil halt so präsent da ist, dass einfach die römische Geschichte aufgrund der Art und Weise, wie sie angelegt ist, man kann sie fast nur in dieser Verfallsart irgendwie schreiben, ja. Oder? Also,
ja, weil es halt im Boden ist, ne? Und du kriegst es da nicht mehr raus.
Und ich meine, die Aeneis, gut, die ist zu dem Zeitpunkt noch nicht geschrieben, aber die Aeneis ist halt auch irgendwie letztendlich ein Werk, das halt aufzeigt, so ja, selbst wenn man die Perspektive ändert und sagt, es gibt quasi einen großen Plan für die Zukunft Roms, dann hilft der irgendwie auch nicht gegen die Vergangenheit. Und wenn man sich jetzt irgendwie das vor Augen hält und irgendwie die Sache mit, was du schon gesagt hast, zu Augustus, dann ist halt auch die Frage, wie kann man das in diesen Kontext mit den Reparaturmaßnahmen des Augustus und dieser Wiederherstellung der Republik und so weiter, wie kann man das da noch einordnen? Und da wird es dann halt auch einfach passen, dass hier der Gedanke formuliert wird, so das kann alles irgendwie kurz helfen. Aber es kann nicht auf Dauer Abhilfe schaffen. Eben, weil es im Boden ist, ne? Wegen diesen ganzen Sachen, die Vergil da eloquenter und breiter schon aufgestellt hat.
Ja, der Gedanke ist definitiv sehr vergilisch.
Also ja, ich meine, das wäre auf jeden Fall lohnenswert, sich das mal genauer anzuschauen, wie diese Ode eben mit diesen anderen Texten interagiert. Also nicht nur eben Zitate oder so etwas, sondern ob es da irgendwie vielleicht auch darum geht, wie die literarische Verarbeitung von bestimmten Themen für spätere Zeiten in gewisser Art und Weise vorgibt, wie diese Themen behandelt werden müssen. Also das ist für Vergil auf jeden Fall ein Thema. Also im Sinne von, für alle, die nach Vergil kommen, ist das auf jeden Fall ein Thema. Ja, die Frage ist trotzdem noch nicht ganz, also beantwortet sowieso nicht, aber wir haben sie noch nicht so explizit gestellt, was das jetzt dann über das Verhältnis von Horaz oder Horaz' Dichtung zu Augustus sagt. Irgendwie nicht so cool, möglicherweise. Also bei mir bleibt auf jeden Fall nicht der Eindruck hängen, nicht nach dieser Ode, und die Ode ist ja auch der Abschluss der Römer-Oden, dass das alles fein und cool ist.
Ja, weil also selbst wenn wir jetzt hier vielleicht an der einen oder anderen Stelle das ein bisschen überinterpretiert haben, das mag gut sein, ist ja trotzdem das, was definitiv in dieser Ode drinsteht, dass immer alles immer schlechter wird und das ja dann eindeutig aussagt, dass Augustus es auch nicht ändern kann. Was schon interessant ist. Also ich meine, es gibt ja auch andere Oden von Horaz, die da anders zu Augustus stehen, würde ich mal behaupten. Aber ja, das, ich meine, es ist natürlich immer sowieso schwierig, ne? Kann man jetzt von der Dichtung auf den Autor und die Biografie, bla bla, sind wir eigentlich eh nicht so. Also das ist halt Dichtung, ne? Aber ja, weil diese Oden immer so gelesen werden als zentral für Horaz Einstellung zur Zeitpolitik seiner Zeit. Also optimistisch ist es nicht, ne? Das kann man, glaube ich, egal wie man es dreht und wendet, aus dieser Ode nicht rauslesen, dass jetzt alles besser wird mit Augustus.
Ja.
Und ein Gedanken, den wir auch in der Vorbesprechung noch hatten, ist, dass diese Ode eigentlich, also der zentrale Gedanke mit diesem In Meritus, also du kannst nichts dafür, dass alles Mist ist, dass diese Ode eigentlich dann auch die andere Seite davon durchspielt. Weil das heißt dann halt auch, dass du es nicht ändern kannst. Weil das so tief drin ist, du kannst nichts dafür, es ist so. Und weil es so ist, kannst du es auch nicht besser machen. Das ist irgendwie alles sehr fatalistisch, ne? Weil das ja quasi dann bedeutet, egal was du machst, selbst wenn du alle Tempel wieder aufbaust, du kannst hoch oder niedrig springen, es wird nicht besser werden. Du kannst gar nichts machen. Du kannst es nicht verbessern.
Ja, und das ist dann halt wieder dieser sehr ernüchternde und irgendwie auch frustrierende Gedanke so. Es ist nicht dein Fehler, dass es jetzt nicht besser wird, Augustus. Aber das macht es halt trotzdem auch nicht besser. Also ich habe schon das Gefühl, dass da immer noch eine gewisse politische Ratlosigkeit oder zumindest Vorsicht aus dieser Ode spricht. Dass sie deswegen auf jeden Fall nicht, und damit, weil sie eben das Ende von diesem Zyklus ist, auf jeden Fall nicht irgendwie gelesen werden sollte, kann wahrscheinlich schon, aber nicht sollte, als irgendwie die Versöhnung von Horaz mit dem augustäischen politischen Programm oder so etwas. Also da ist schon noch sehr viel. Für mein Gefühl scheint diese Ode irgendwie vielleicht absichtlich wahnsinnig oberflächlich zu bleiben, um darauf hinzuweisen, dass unter dieser Oberfläche halt einfach sehr, sehr viel noch ist, was man nicht sieht. Außer man gräbt den Boden halt auf und dann, ja.
Dann mag man vielleicht nicht, was man da findet. Ne? Weil das bedeutet ja dann eigentlich auch, wenn man das jetzt, also diese Interpretation weiterdenkt, dass eben aus dieser Verherrlichung der Vergangenheit auch nichts Gutes passieren kann. Weil die Gegenwart kann eh nur verlieren. Die Gegenwart ist eh immer schlechter. Was bringt es dir dann, die Vergangenheit so zu verherrlichen, voller Klischees? Die ja wahrscheinlich, die dann am Ende nicht mehr stimmen. Also, was hast du davon?
Ja, genau. Und das ist dann halt im Kontext von Augustus, der sich halt eben schon sehr stark auf genau diese Vergangenheit zurückbezieht und so weiter. Also daraus kann man schon eine Haltung ableiten, ohne dass man sieht, dass man diese Position jetzt genau benennen kann und muss. Und aus diesem einen Gedicht kann man das sowieso nicht ableiten. Aber es ist auf jeden Fall nicht eindeutig und nicht einfach.
Ja.
Und es scheint schon alles getragen zu sein noch von einer Ratlosigkeit und auch Sorge. Und das bleibt ja auch so. Also die Aeneis entsteht ja später nach diesen Oden. Und auch die ist ja noch genau von diesem Gedanken getragen.
Na, und trotzdem ist dieser Gedanke, dass früher alles besser war, bis heute in der politischen Diskussion ein prägender Faktor. Ne? Also wenn es irgendeine Konstanz von gibt in der Geschichte von westlicher Zivilisation, dann ja anscheinend diese.
Mhm.
Was ich extrem deprimierend finde, weil die Frage ist doch da, okay, früher war alles besser. Ja, whatever. Also A, stimmt nicht und B, ja, and then what? Also das war ja auch die Frage, die wir im Satirikern gestellt haben. Okay, gut, alles ist, nichts ist was wert und alles ist schlimm und haha, okay, ja und jetzt? Was bedeutet das jetzt für uns? Und was machen wir jetzt mit unserem Leben? Konstatieren, dass alles scheiße ist und alles nur noch schlimmer wird und aufgeben? Also das kann es doch nicht sein, aber das ist ja das, was damit irgendwie auch einher schwingt, ne? Also ich glaube, das führt jetzt wirklich dann irgendwie zu weit und vielleicht auch zu weit weg von dieser Ode, aber wenn die dominante Narrative ist, früher war alles besser, das macht einen doch auch hilflos,
ja,
wenn einem das immer so eingehämmert wird. Und das ist doch dann vielleicht auch gewollt von dieser Narrative, dass man kapituliert, weil man es eh nie wieder diesen Urzustand erreichen kann. Und nicht alleine deswegen, weil es den nie gab, kann man den nie erreichen. Ja, das ist mir gerade alles aktueller, als ich eigentlich wollte, als wir mit dieser Ode angefangen haben. Aber nun gut.
Ist Horaz denn Augustus hier auf den Leim gegangen auch? Wahrscheinlich schon irgendwo. Aber das ist natürlich trotzdem nicht die ganze Geschichte. Ich glaube, es ist für mich schon so, dass ich echt sagen muss, also ich liebe ja an Horaz sehr, dass er so unterschiedliche Sachen bearbeitet. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, seine politischen Oden sind jetzt nicht so für mich.
Ja, die schlimmste hast du ja, die wir eigentlich besprechen müssten, hast du ja auch aus dem Programm einfach weggelassen. Also die letzte aus Buch 4, die werden wir nicht separat besprechen.
Ich finde auch, also das ist ja irgendwie alles schön und gut, diese ganzen Klischees in irgendeiner Art und Weise zu bearbeiten, möglicherweise zu brechen, möglicherweise nicht, edgy nicht, ich weiß es nicht. Aber ich finde, es bleibt dann halt in diesem Gedicht insgesamt relativ wenig Platz für die poetischen Eskapaden, die wir in anderen Gedichten irgendwie beobachtet haben. Also es ist eigentlich zu viel Inhalt für die Form. Also so würde ich es irgendwie versuchen zu beschreiben.
Was einen dann auch so ein bisschen überfordert, ne? Also das passt schon ins Bild.
Ja, stimmt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich finde, wir haben gute Sachen gefunden und man muss sich halt mit diesen Texten auch beschäftigen, auch wenn die Inhalte manchmal nicht erfreulich sind. Ich glaube, es ist auch gut, dass wir uns die Zeit genommen haben, das in zwei Folgen zu besprechen. Und ich glaube, wir haben es dann irgendwie ganz gut eingeordnet. Ich denke nicht, dass man zu einer abschließenden Interpretation von dieser Ode kommen kann. Also wüsste ich jetzt nicht wie. Ich bin jetzt aber auch ganz ehrlich ganz froh, dass wir durch damit sind.
Oh Gott, ja. Ich möchte jetzt erstmal nicht mehr über die Römeroden nachdenken.
Ja, es wird jetzt netter und wieder ein bisschen leichter von den Themen. Und trotz allem hoffen wir natürlich, dass ihr uns gerne dabei zugehört habt, wie wir das besprochen haben. Und vielleicht habt ihr da ja auch eine Einordnung für euch bekommen, wenn ihr schon mal mit der Ode irgendwie zu tun hattet und einfach überfordert damit wart, was mache ich jetzt damit? Vielleicht ist das eben der Punkt, so. Was macht man jetzt damit? In jedem Fall danken wir euch natürlich fürs Zuhören. Wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns eure Gedanken zu dieser Folge, diesem Text zukommen lasst, gerne unter unklassisch@proton.me. Und wie immer freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr diesen Podcast abonniert, bewertet, weiterempfehlt, rezensiert oder jetzt ganz neu unterstützt. Informationen dazu findet ihr natürlich, wie gesagt, in den Shownotes. Für heute sage ich dir, Jana, danke für das Gespräch.
Ja, danke dir.
Und euch allen da draußen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.
Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.